Wir freuen uns, Ihnen heute den ersten Teil eines Seminars, das einer unserer Gründungsmitglieder, Werner Fuchs, 1969 in Wiesbaden bei der dortigen GFA-Gruppe zum Thema Führungstechniken gehalten hat. In seinem Seminar stellte Werner Fuchs die Schlüsselprinzipien für effektive Führung vor, die auch heute noch relevant sind. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Teil 1 dieses Workshops.
Umso mehr freue ich mich, dass ich die altbekannten Gesichter sehe. Ich hoffe, dass die Freude auch von gegenseitig zu verzeichnen ist. Da wird schon was dabei rauskommen. Denn gerade beim Führungsstil, bei der Führungstechnik, müssen wir uns ja mit dem Faktor Motivation und Emotion besonders befassen. Um den Aufhänger zu finden vom letzten Mal. Das letzte Mal hatten wir ein Arbeitstechnik-Seminar. Das Ziel des Arbeitstechnik-Seminars ist, entweder in der gleichen Zeit mehr zu leisten oder in weniger Zeit das Gleiche zu leisten. Und wer das Kunststück fertig bringt, in weniger Zeit mehr zu leisten. Das ist alles drin, das liegt alles drin. Und wir sagten, dass wir nicht zu einem menschlichen Roboter werden dürfen bei der Arbeitstechnik, denn die Arbeitstechnik ist leistungsorientiert, die uns persönlich zu Erfolgen verhilft. Wir sollen auch das Ziel hinter dem Ziel kennen. Und das ist eben die persönliche Reife, die wir bei allen sehen müssen. Mehr noch spielt dieser Faktor bei der Führung eine Rolle. Und was ich jetzt in den anderthalb Tagen bringen werde, ist die Ergänzung dazu. So wie die Arbeitstechnik im Management für jeden Einzelnen da ist, damit er mehr Leistung erzielen kann, ist die Führungstechnik, die Managementlehre, wie wir es hier nennen, moderne Führungstechniken im Management. Ich hoffe, für Sie zu verstehen das Wort Management. Mir ist schon mal verboten, Wort Management zu sagen. Im Hamburger Hafen hat da mal einen Vortrag gehalten. So ein Betriebsleiter zum anderen gesagt, was heißt denn das? Da sagt sein Kollege, das weiß ich auch nicht, aber das ist so ein Wort scheinbar. Also im Management kommt es darauf an, dass nicht der Einzelne Methoden an die Hand kriegt, sondern dass der Betrieb so gestaltet wird, dass A, die Leistung, der Gewinn, das Wachstum und das Betriebsklima aufrechterhalten wird und B, jeder Einzelne im Betrieb die größtmögliche Befriedigung kriegt. Deshalb erlauben Sie mir, dass ich A, erstmal die Jacke ausziehe.
Wie immer.
Und B, ich werde Sie trotzdem nicht enttäuschen, dass ich jetzt irgend so ein Blech dann erzähle. Ja. Und B, möchte ich Sie bitten, dass ich bei der Führung im Mitarbeiterverhältnis anfangen darf und bei der Delegation von Verantwortung, damit wir endlich mal aus dem Jahre 1875 uns entfernen. Zu dieser Zeit wurde nämlich dieser Führungsstil durch Einführung des preußischen Generalstabs gegründet, damit wir da herauskommen aus dieser Zeit. Führen im Mitarbeiterverhältnis und Delegation von Verantwortung beißt sich wie Feuer und Wasser, nach meinem Begriff. Führen im Mitarbeiterverhältnis sagt, es ist eine Führung aufgebaut, wo nur im Mitarbeiterverhältnis gearbeitet wird, wenn man das auch mit einem Schaubild aufzeichnen darf. Es gibt im Betrieb zwei große Faktoren, die den Erfolg des Betriebes beeinflussen. Der erste Faktor ist der Gewinn. Sie zeigen, das soll ein Geldschein sein. Das ist der Gewinn, der durch die Organisation, durch die Leistung erzielt wird. Der zweite Faktor ist der Mensch, das soll mal einer sein. Und nun sagt der Begriff Führen im Mitarbeiterverhältnis, dass sich alles um den Menschen dreht. 100% dreht sich alles um den Menschen. Das Gegenteil wäre auf dieser Achse 100% dreht sich im Betrieb alles um den Gewinn, um die Leistung, um die Organisation. Der Mensch ist Nebensache. Gibt es sowas? Ja, klar. Bitte?
Zumindest ist wahr.
Ja, wer sich wundert, mein Freund. Wer sich wundert, was er noch ist. Hier ist also Null. Wollen wir gleich mal sehen. Es gibt also dann auch einen Führungsstil, der sich zu 50% mit den Menschen befasst und zu 50% mit dem Geld, mit der Organisation, mit der Leistung. Hier meinen wir die toten Dinge, Leistung, Funktion. Hier meinen wir also das Menschliche. Und nun kann man feststellen, dass es im Betrieb 4 Führungsstile gibt. Nämlich so einen und so einen. Das wären mal die polaren Führungsstile. Die treten immer wieder auf. Also, führen im Mitarbeiterverhältnis ist dieser Führungsstil, der sich laut Institution, die ihn kreiert, nur um den Menschen kümmert. Der Mensch steht im Mittelpunkt des Betriebes. Und dieser Führungsstil ist Delegation von Verantwortung. Das sind nämlich 2 Paar Stiefel. Ich delegiere Verantwortung. Ich gebe Macht aus der Hand, mache einen anderen mächtig, damit er an meiner Stelle arbeiten kann. Das verträgt sich nicht mit hier. Wer gibt schon Macht aus der Hand? Die Leute, die diesen Führungsstil predigen, geben keinerlei Macht aus der Hand. Wenn man dort in diesem Institut tätig ist, das ist ein wahres Fassadengebäude. Es gibt graue Eminenzen, die Gisela Böhme zum Beispiel, die hat den ganzen Laden wie eine graue Eminenz, wie es bei Stäben der Fall ist, in der Hand. Und die oberste Leitung lässt sich nichts aus der Hand nehmen. Lieber nimmt sie Fluktuation in Kauf. Und dieses schöne Gebäude, führende Mitarbeiterverhältnis, ist im Grunde genommen eine Fassade. Weil die Firmen diesen Führungsstil ja eigentlich kaufen, wo er auch herkommt, aus dem militärischen Bereich, Delegation von Verantwortung. Das ist schon mal ganz klar zur Psyche. Dieser Führungsstil ist total psychisch schizophren. Bitte machen Sie mich nachher fertig. Ich habe das in Zürich mal mit dem Papst dieses Führungsstils Coram Publico ausgefochten. Ein schizophrener Führungsstil, aber es gibt sie. Ich sprach von Führungsfassaden. Wir müssen ungeheuer vorsichtig sein, wenn wir im Betrieb Führungskräften, Vorgesetzten jetzt gegenübertreten. Und unser Seminar soll Folgendes machen. Im Betrieb gibt es ja eine Hierarchie. Bei mir sowieso auch nicht mehr, aber ich will Sie nur mal zeigen, weil das Übliche ist. Es gibt also die verschiedenen hierarchischen Ebenen. Die Pyramide, die Pyramidenkletterer, Sie wissen ja, je höher man kommt in der Spitze der Pyramide, umso mehr Schmierseife ist, weil man mehr ausrichten kann. Sind also nur noch die Spezialisten, die können sich da oben halten. In der Pyramide, entweder sind Sie hier unten noch und Sie wollen ja da hochkommen. Sie kennen ja die berühmte Führungsquotientenformel, dass also jemand, wenn er mit 20 Jahren in der untersten Führungsebene anfängt, er mit 50 Jahren die oberste Führungsebene, vorausgesetzt, dass er 8 Führungsebenen in einem Konzern erreicht haben kann. Wenn er in einem Mittelbetrieb ist, kann er das mit 40 oder mit 30 Jahren schon erreicht haben. Das ist der berühmte Führungsquotient, der also vom Alter von 50 Jahren und von 20 Jahren Eintrittsalter ausgeht. Das heißt also nichts anderes als alle, die hier sitzen. Wenn noch jemand hier in der unteren Ebene sitzen sollte, kriegt er also jetzt das Handwerkszeug dargelegt, wie man sich in der Führung zu verhalten hat. Führen heißt ja nicht nur von oben die Geschichte sehen, sondern die Führen heißt hier in der Mitte nach oben ausstrahlen. Und nach unten ausstrahlen und nach der Seite ausstrahlen. Das ist Führen. Deshalb nennen wir unseren Führungsstil auch Team-Führungsstil und lassen diese Finessen, Mitarbeiterverhältnis und so weiter weg, was ja doch nicht praktikabel ist. Eine Firma, die nur im Führungsstil Führen im Mitarbeiterverhältnis führt, kriegt von mir schriftlich, dass sie in 10 Jahren pleite ist. Kann sich keine Firma leisten, nur nach diesem Führungsstil zu arbeiten. Das ist ein Unding. Das ist der berühmte Sozialklimbim. Und wir wollen uns doch kein Sand in die Augen streuen. Das ist ein Unding. Es kann eine Firma nicht sagen, der Mensch steht im Mittelpunkt des Betriebes, bei uns dreht sich alles um den Menschen. Stimmt das? Das ist eine Lüge.
Das war die grundsätzliche Aufgabe dieses Unternehmens verkannt wird. Ein Unternehmen soll ja darauf
ausgehen, die Gewinnmaximierung
zu schaffen.
Genau.
Jetzt ist in den Unternehmen meist oder überhaupt, ein Unternehmen ist ja eine Einrichtung, die Gewinn machen muss, um 3 Forderungen zu erfüllen. Die erste Forderung ist mal die Rendite. Die zweite Forderung ist das Wachstum. Und die dritte Forderung ist die Erhaltung. Das heißt Erhaltung der sozialen Leistungen und sozialen Errungenschaften, das interessiert die Mitarbeiter. Die Rendite, das interessiert die Kapitalgeber. Jede Firma hat ja einen Kapitalgeber. Und das hier, das Wachstum, das kommt vom Markt. Das interessiert die Kunden. Und die Gesamtfirma natürlich. Aber es wird vom Markt beeinflusst, beziehungsweise der Markt verlangt ein jährliches Wachstum des Betriebes. Stellen Sie sich mal vor, der Betrieb, in dem Sie tätig sind, wie der vor 10 Jahren ausgesehen hat. Da war er kleiner, heute ist er größer. Bitte sehr.
Ich glaube, unter diesen drei Voraussetzungen, die Sie da schreiben, besteht auch eine gewisse Interdependenz. Das eine zieht das andere nach sich.
Selbstverständlich, das muss entsprechend in Zukunft nur noch von Regelkreisen bleiben. Ja? Soziales hier, das ist also die Gemeinschaft, der Markt, das ist der Umsatz im Grunde genommen und das hier ist der Gewinn. Und beides muss stimmen, alle drei Dinge müssen stimmen, müssen ausgewogen sein. Eine Firma, die zu sehr auf die Wachstumspedale drückt, ja, die hat kein Geld mehr, ihre Mitarbeiter zu bezahlen, die macht auch keinen Gewinn. Eine Firma, die zu viel Gewinn macht, wo die Kapitalgeber zu viel Geld rausholen, die kann nichts mehr investieren, die kann nicht mehr wachsen. Eine Firma, die sich zu sehr um die Mitarbeiter kümmert, da wird der Sozialklimbim auf einmal so groß sein, dass sie keinen Gewinn mehr machen, kein Wachstum mehr machen kann.
Das ist kein Dogma-Fuchs. Es gibt auch Betriebe, die wachstumsorientiert ausgerichtet sind, die in der ersten Zeit mehr investieren als Gewinn machen. Ich
meine, ist richtig. Wir sprechen gleich von den Zielen, die eine Organisation und eine Unternehmung hat. Und diese Ziele bestimmen die Politik, was in diesen drei Sektoren gemacht wird. Diese drei Sektoren sind auch kein Evangelium, was ich hier predige. Das ist meine Ansicht. Ja? Aber es ist im Grunde genommen so, dass eine Firma diese drei Sektoren Gewinn, Wachstum und Soziales ausgewogen zu sein. Es muss ausgewogen sein. Es darf nicht eins zu viel, nicht eins zu wenig sein. Ist ja ganz klar, dass man, wenn ich mal viel Gewinn mache, ich auch mal mehr Wachstum auf die Wachstumstube drücken kann, beziehungsweise wenn ich wachsen muss, ich habe keinen Gewinn, da muss eben, oder wenig Gewinn, da muss eben der Gewinn mal ein bisschen zurückstehen. Das ist ganz klar, das ist die Unternehmenspolitik, die Sie daraus nachher ableiten. Aber jetzt hier wieder zurückzukommen. Das hier wäre die starke Betonung dieser Seite. Auf der anderen Seite Delegation von Verantwortung. Das ist, ich statte meine Manager, ich statte jede Ebene mit einer gewissen Macht aus, an meiner Stelle zu handeln, damit alles nach dem Schnürchen verläuft. Dazu brauche ich eben eine ganz straffe Organisation bei Delegation von Verantwortung, was ich hier nicht brauche. Ich brauche starke Zielsetzung. Ich brauche und will Gewinn machen. Ich will eine große Leistung machen und in diesem Betrieb gibt es nur eins. Leistung, die Organisation geht über alles, die berühmte Parkinson's Bürokratie und der Gewinn geht über alles. Wer Gewinn macht, wer an der Leistung mitarbeitet, der ist der Mann und der Mensch gilt recht herzlich wenig. Deshalb nennt man dieses Führungsprinzip auch das autoritäre Führungsprinzip, weil nur mit Gewalt, mit Macht, mit ziemlicher Befehlsgewalt hier die Leistungen erzielt werden können. Die Menschen müssen sich fügen, ihnen wird Verantwortung delegiert und der berühmte Spruch dieses Modells lautet 213 von diesem berühmten Lehrbuch, Stellenbeschreibung und Führungsanweisung, der Vorgesetzte ist nicht verantwortlich für Fehler seiner Mitarbeiter, wenn er nachweisen kann, dass er richtig informiert und kontrolliert hat. Das ist die größte Lüge, die es je in der Delegation und Organisation gegeben hat, die ist nur juristisch haltbar. Aber nicht menschlich haltbar. Ein Vorgesetzter ist immer verantwortlich, nach meiner Meinung, für die Fehler seiner Mitarbeiter, genauso wie ich verantwortlich bin für die Fehler, die meine Jungs machen. Da muss ich gerade dafür stehen. Es gibt natürlich andere Dinge, um das zu verhüten, aber letztendlich bin ich oberst verantwortlich in dieser Lehrsatz, hat überhaupt keine Gültigkeit. Wenn zum Beispiel ein Chef einer Firma, der von einer Kapitalgebergruppe delegiert worden ist und muss Gewinn machen und eines Tages versagt er, dann kann er nicht sagen, schulden Sie bitte nach diesem Führungsmodell, der Vorgesetzte ist nicht verantwortlich für Fehler seiner Mitarbeiter, wenn er nachweisen kann, dass er richtig kontrolliert und informiert hat. Gucken Sie mal nach meine Aktennotizen. Ich habe dem Verkaufsleiter x-mal Informationen gegeben, habe ihn x-mal kontrolliert, kann ich alles nachweisen, aber er hat keinen Umsatz gemacht, also bin ich nicht schuld für seinen Fehler. Die Firma ist aber pleite, die schmeißen den raus. Er hat die oberste Verantwortung, so geht's nicht. Also diese Dinge müssen wir uns ganz klar und klipp und klar mal scharf einprägen. Dieser Führungsstil ist also der autoritäre Führungsstil, der wird Befehl gegeben,
Gehorsam wird verlangt
und die Leistung muss erzielt werden, auf Teufel komm raus, und im menschlichen Belange wird man sich wenig kümmern. Hier oben wird viel von Menschen gesprochen, wie Menschen können zum Teil machen, was sie wollen. Das ist das berühmte System Laissez-faire, wo jeder Mitarbeiter sich praktisch seine Ziele selbst geben kann. Was er der Unternehmungsleitung geben will, das akzeptiert man und man sieht dann also zu, wie man hin und her kommt. Diesen Führungsstil können sich heute nur wenige Firmen leisten, nämlich welche? Das ist auch sehr interessant.
Bitte? Behörden.
Die Behörden wollte ich eigentlich woanders eingliedern. Die wollte ich eigentlich woanders eingliedern, die Behörden.
Sicher. Ja, aber sicher. Die mit Gewinn.
Monopolbetriebe, die mit Gewinn arbeiten, die einen Artikel verkaufen, der ihnen aus der Hand gerissen wird und die keine gute Organisation brauchen, die es nicht nötig haben, Gewinn zu machen, die einfach Gewinn machen, weil sie Gewinn machen müssen. Solche Firmen gibt es heute leider Gottes auch nur, oder wo man es ihnen gönnen, ja. Und die brauchen keine Organisation. Die können sich sehr diesen menschlichen Belangen widmen. Aber es ist eine Fassade, meine Herren. Ich möchte Sie den Begriff Fassade einbläuen. Es ist im Grunde genommen kein betriebswirtschaftliches Modell. Ist es nicht. Dieser Stil hier, der kümmert sich weder um den Menschen, noch um die Sache, um die Organisation. Das ist der Führungsstil der Resignation. Und wenn wir eine Statistik auswerten von 760 Leuten, wo wir diesen Führungsstil nennen, diesen nennen wir mal Null. Das ist der Null-Führungsstil, der weder auf den Menschen Rücksicht nimmt, noch auf die Organisation Rücksicht nimmt. Dann nehmen wir den 100M-Führungsstil, das ist der Führungsstil, der 100%ig auf den Menschen angestellt ist. Dann nehmen wir diesen Führungsstil, der ist 100L, der 100%ig auf die Leistung eingestimmt ist. Und dann haben wir hier einen Führungsstil, der ist 50-50, das ist der Führungsstil des Kompromisses. Führungsstil des Kompromisses. Dieser Führungsstil der Resignation, wenn man die Führungsebenen hernimmt, 0, 50, 50, da ist dieser Führungsstil hauptsächlich in den unteren Ebenen zu finden. Das ist interessant. Untere Ebene. Der Führungsstil 0, der hier, der keinerlei Interesse an den Menschen und sozialen Beziehungen hat und keinerlei Interesse an der Leistung des Betriebes hat. Das sind meistens entweder ältere Leute im Betrieb, die nichts geworden sind, die jetzt nur noch den Kalender abstreichen täglich. Wird sie sehen, wie sie sich langsam mit sicheren Schritten der Pensionierung nähern. Oder es sind Leute, die verbittert sind im Betrieb, die einfach sehen, dass sie nichts mehr werden. Beziehungsweise auch bei Behörden ist dieser Führungsstil der Resignation, weil sie sehen, auch wenn sie noch so stark ehrgeizig sind und sie noch so sehr anstrengen, sie werden einfach nur im Rahmen der vorgegebenen Beförderungsmöglichkeiten Karriere machen können. Außergewöhnliche Beförderungsmöglichkeiten sind nicht drin und das führt außerordentlich leicht zur Resignation. Also hier, das ist aber hauptsächlich in den unteren Führungsebenen zu finden. Dieser Führungsstil 100% Mensch ist in Monopolbetrieben zu finden, gibt es an sich nicht so sehr viele, deswegen können sich nicht so sehr viele Leute leisten. Der Führungsstil 100% Leistung ist mit dem zusammen der normale Führungsstil. Und ich möchte jetzt erst den Unterschied sagen zwischen dem und dem. Dieser Führungsstil 50-50, der ist natürlich entstanden als Mischung zwischen diesen beiden. Dies ist eine Fassade, weil sie das die Betriebe meistens nicht leisten können. Eine Fassade. Führen im Mitarbeiterverhältnis ist die Fassade. Man tut so, als ob man alles für den Menschen tut. In Wirklichkeit denkt man doch nur ans Geld. Ja? Und um das nicht zu stark ausprägen zu lassen, macht man einen Führungsstil 50-50. Man ist zu Kompromissen bereit, man macht die Organisation nicht so sehr straff, man hat einen gewissen Teil menschliche Beziehungen und Sozialleistungen und man kann sagen, dieser Führungsstil ist der häufigste, der 50-50. Das ist interessant. Häufigster Führungsstil, das ist der häufigste, 50-50. Und der Führungsstil
100
Leistung, 100 L, der ist etwas im Zurückgehen.
Er ist nämlich entstanden, dieser Führungsstil, das heißt, durch diesen Führungsstil ist die Gewerkschaft entstanden. Wie drücken wir das jetzt aus?
Kapitalistische Pflegejahre.
Ja, dieser Führungsstil ist ja mal praktisch aus dem patriarchalischen Führungsstil entstanden.
Der ist sehr autokrat, auch dieser Führungsstil.
Bitte?
Auch sehr autokrat, der Führungsstil von
diese.
Ja. Ja. Die Informationswelle.
Das sind alles Vorschriften.
Von oben nach unten, rein von oben nach unten.
Es zählt also nur die Leistung. Und das ist natürlich genau entgegengesetzt von dem, was die Gewerkschaft will. Und durch das starke Aufkommen der Gewerkschaften tendiert jetzt der Führungsstil häufig hier. Das ist also der häufigste Führungsstil, der bei Führungskräften zu finden ist. Und interessanterweise bei diesem 100L, der ist mehr in den oberen Ebenen zu finden, und das ist der häufigste Führungsstil in mittleren Ebenen von Betrieben. In oberen Ebenen kann man es sich noch eher leisten, das ist ganz logisch, weil in oberen Ebenen doch heute noch trotz Delegation von Verantwortung die ganze Macht bei vielen Betrieben in oberen Ebenen konzentriert ist. Man gibt eine Scheinbefugnis nach unten ab.
Falls Sie das gestatten, ich bin gerne bereit, meine These anders zu formulieren oder wegzulassen. Darf ich eine Hypothese von mir dazu machen?
Gerne.
Herr Fuchs, das eine, ich glaube, die Tendenz zu dem 50-50 kam nicht von links und von rechts, sondern die Tendenz zu den 50-50 Unternehmen kam von dem leistungsorientierten Unternehmen, dass man sich da mehr dem Vermenschlichen angenähert hat. Außerdem aus der Einsicht heraus, dass ich für mich persönlich auch glaube, dass die Vermenschlichung oder das menschliche von Teammanagement auch darum entstanden ist, dass die Leute von der obersten Führungsschicht auch aus der amerikanischen Schule her das mit übernommen haben, weil sie wiederum glauben, dass da eine höhere Leistung erzielbar ist.
Bei dem?
Ja.
Bei dem Stil?
Ja, weil sie nur die Form geändert haben, die gleiche oder höhere.
Obere Führungsebene bevorzugen den heute noch, diesen Führungsstil.
Ja.
Aber er hat noch den Nachteil, die Mitarbeiter in den mittleren und unteren Rängen, sie abonnieren sehr stark gegen diesen Führungsstil, sie werden ja heute wach. Und die Fluktuation ist in solchen Betrieben außerordentlich stark. Deshalb pendeln Sie hier rüber, hier können Sie nicht hin, machen Sie keinen Gewinn mehr, also bleiben Sie hier zwangsläufig stecken. Das ist praktisch heute. Und dieser Führungsstil ist also der Kompromissführungsstil. Man geht Konflikten buchstäblich aus dem Weg. Hier werden Konflikte bewusst gezüchtet. Ja? Hier werden Konflikte unterdrückt, die gibt es überhaupt nicht. Und hier geht man ihnen aus dem Weg oder man schiebt sie ab und will niemandem wehtun und versucht, so eine Leistung noch hinzukriegen, die auch meistens dann auch erreicht wird.
Da würde aber ein gesundes Unternehmen aber sich gar nicht da einpendeln, nicht? Würden Sie aber das dann aus...
Ja, jetzt käme, ob es nicht noch einen Führungsstil gibt. 0, 100 M, 100 L, 50-50. Gäbe es nicht noch auch einen Führungsstil? Müsste doch da auch noch einen geben. Der wäre dann 100 menschlich und 100 Leistung. Ja, man muss ja mit irgendwelchen Dingen operieren, 100 menschlich und 100 Leistung. Sollte man mal versuchen. Bitte?
Wieso nicht? Entweder oder.
Ja, das, ich weiß. Entweder oder, entweder diese oder diese Seite oder diese Seite oder dieses, also das wäre entweder oder. Wir stehen auf dem Standpunkt, warum soll es nicht annähernd möglich sein, wenn man dann, wir wollen ja mal diese Achse zeigen, 100 zu 100.
Aber die Annäherung ist richtig.
Wenn ich 80 zu 70 erreiche, ist es wurscht. Ich muss ja erstmal ein theoretisches Modell aufstellen. Und von diesem theoretischen Modell muss ich sehen, ob das möglich ist. Fühlen Sie wieder meiner Meinung, das ist alles theoretisches Modell. Die Leute, die das predigen, machen es ja selber nicht. Die laufen ja dauernd weg, die Dozenten. Wir müssen 42 Stunden in der Woche reden, Vorträge halten und müssen noch eine Nebenfunktion, Personalchef oder Einkaufschef machen, arbeiten 60, 70 Stunden in der Woche. Typische Leistungsprinzip, wonach den menschlichen Faktoren überhaupt nicht gefragt wird. Also der 100-100-Stil, das wäre eigentlich der Stil, wie ich ihn nenne,
Teamführungsmodell oder Teamführungsstil. Der Teamführungsstil, über den wollen wir uns eventuell unterhalten. Bei diesem Teamführungsstil müssen also jetzt bestimmte menschliche Verhaltensweisen motiviert werden. Es müssen also, damit die Menschen diese Verhaltensweisen zeigen, bestimmte Voraussetzungen im Betrieb geschaffen werden bezüglich Teamarbeit. Hier gibt es keine Teamarbeit, hier gibt es auch keine Teamarbeit, hier gibt es nur noch Befehl und Gehorsam, hier gibt es Laissez-faire, sieh zu, was du machst, wir werden schon Gewinn machen. Also eben eine Teamvoraussetzung und zweitens eine ziemlich straffe Organisation, die aber dem Teamgeist förderlich ist. Und das möchte ich mal jetzt ganz kurz aufbauen, nachdem ich also dahin gezielt habe, Delegation von Verantwortung, führende Mitarbeiterverhältnisse. Ich sage Ihnen, diese Dinge, die sind jetzt sehr stark im Umbruch und man diskutiert hier sehr viel über die Dinge, das hat aber jetzt nichts zu sagen. Zum Beispiel mit dem Harzburger Modell, das ich persönlich vom Harzburger Modell nichts halte, das ist eine sehr gute Sache, die sehr brauchbar ist und das Verdienst von Professor Höhn ist sehr groß. Der hat vor 10 Jahren es fertiggebracht, dass die deutsche Industrie endlich mal aufgeweckt hat, damit sie sich mit einem wissenschaftlichen Führungsstil beschäftigt. Und das ist das, was wir hier aufbringen. Unser Führungsstil ist aber darüber hinausgewachsen, wie ich vorhin schon sagte, der hat diese ganzen Mängel, die vor 10 Jahren gemacht worden sind und nicht ausgebügelt worden sind, längst überwunden. Wir sprechen von einem integrierten Führungsmodell, von einem Teamführungsmodell. Und zu diesem Teamführungsmodell brauchen wir einige Managementmethoden. Ich möchte die mal ganz kurz aufzählen. Das ist Management by Objectives. Sie werden diese Ausdrücke immer wieder hören später, deshalb sollen Sie die wissen. Was heißt Management Objectives?
Management durch Ziel setzen.
Durch Ziel setzen, ja. Führen durch Zielsetzung. Dann gibt es Management by System. Was kann man damit sagen?
Ja, das kann man einfach umsetzen. Führung durch ein System.
Ein System. Also wir sprechen vor allen Dingen hier ein integriertes System, bei dem das normale Betriebsgeschehen programmiert wird. Normales Betriebsgeschehen muss programmiert werden. Und das müssen wir integrieren mit Regelkreisen. Dazu brauchen wir also die sogenannten Führungsrichtlinien. Wir brauchen Stellenbeschreibungen. Das sind keine Erfindungen von Harzburg. Der alte Fritz hat bereits Stellenbeschreibungen gehabt im Jahre 1761. Der nannte das nur anders. Wie nannte er das?
Dienstanweisung.
Kostenanweisung oder so ähnlich. Das waren also ausgesprochene Stellenbeschreibungen für seine Beamten damals. Hier brauchen wir zu Management by System. Wir brauchen Management by Exception. Was heißt das?
Führung durch Ausnahmen.
Was ist das jetzt für ein Ding?
Das heißt, dass die obere Führungsschicht nur dann eingreift, wenn ein Ausnahmefall passiert und nur Ausnahmeprobleme lösen.
Und bei diesen Ausnahmefallregelungen führen durch Ausnahmen, Exception, Management by Exception, das heißt, ich brauche ein aktives Informationsnetz, sonst funktioniert Management by Exception nicht. Und ich brauche einen Kontrollregelkreis, sonst kann das nicht funktionieren. Das Ganze ist also Führen durch Regelung der Ausnahmen. Schauen Sie ein kybernetisches, oder ein lächerlich einfaches kybernetisches Gebilde, zeige ich mal jetzt hier hin. Es geht an mit einer Zielsetzung. Ein Programm wird eingegeben. Dieses Programm muss durchgeführt werden. Das muss durchgeführt werden. Es muss also laufend getestet werden, zeitabhängig, durch die Information, ob dieses System richtig läuft. Das wäre hier der Sollwert. Das ist hier der Istwert. Ob Soll und Ist in Ordnung ist. Wenn die Information eine Abweichung meldet, greift der Regler ein und das ist das Exception.
Das heißt, dieses ganze System bekommt eine Zielsetzung und arbeitet so lange ohne Eingreifen von irgendwo außen her, wie der Normalzustand erhalten bleibt. Also im Betrieb, der Mitarbeiter, der da arbeitet, der ein Ziel bekommt, kann durch seine Selbstkontrolle sich laufend selbst steuern und gibt Meldungen hoch. Der Vorgesetzte prüft diese Meldungen, erholt sich selbst diese Meldungen durch Stichproben und kann feststellen, ob Ausnahmen vorhanden sind oder nicht. Wenn keine Ausnahme vorhanden ist, greift er nicht ein. Das ist das Wesentliche in diesem neuen Führungssystem. Und er hat nur die einzige Aufgabe, Ziele zu setzen und die Exceptions zu regeln, weil er gar nichts. Und das nennen wir dann also Informationsnetz, aktiv, Kontrollregelkreis führen durch Regelung von Ausnahmefällen. Und dann kommt das Letzte, Management by Results. Was heißt das?
Das sind Resultate.
Das sind Resultate.
Ergebnis interessiert.
Es gibt in jedem Betrieb ein Beurteilungswesen. Ich weiß, vor kurzem in einer großen Druckerei, da bin ich um 4 Uhr bestellt gewesen und der Chef sagte, müssen Sie mal einen Moment gedulden, setzen Sie sich mal in die Ecke, ich muss noch ein paar Beurteilungen für meine Mitarbeiter machen. Da saß gerade einer ihm gegenüber, hat mir so einen schönen Beurteilungsbogen, da standen 20 Fragen drauf und rechts war eine, tja, so ein Gitter mit 3 Spalten. Die erste Spalte hieß sehr gut, die zweite hieß gut, die dritte hieß mittelmäßig, 5 Spalten waren es, die nächste hieß mangelhaft, die dritte hieß völlig negativ. Und dann hörte ich das Gespräch so mit an, da sagte er, na, Herr Schirmer, 10 Minuten, mein Schäferhund hat gebellt. Na, Herr Schirmer, sagt er, ich muss ich jetzt beurteilen, hier steht der Satz, wie waren seine Leistungen im vergangenen Jahr? Waren die gut oder sehr gut oder mittelmäßig? Und er sagt, die waren doch sicher sehr gut. Ja, machen wir bei sehr gutem Kreuz. Da habe ich dann die ganzen Beurteilungen angeguckt. Die Beurteilungen werden dann so als Gefälligkeitsbeurteilungen gemacht. Da hat jeder sehr gut. Es gibt keine schlechten Leute in dem Betrieb. Das ist trotzdem ein mieser Laden. Das würde nämlich kein Berater brauchen. Ja? Damit kann man nicht eine Firma kaputt machen mit dem Berater. Das wissen Sie ja. Mit Spielbanken wird es am teuersten. Mit Frauen wird es am schönsten. Mit Beratern geht es am schnellsten. Eine ergebnisorientierte Beurteilung. 80% der heutigen Betriebe arbeiten noch mit veralteten Beurteilungssystemen. Wir haben eine sogenannte ergebnisorientierte Beurteilung, und zwar Leistungsbeurteilung. Die ist ergebnisorientiert. Deshalb ist sie neutral. Die anderen sind nicht neutral. Jetzt möchte ich noch bis 9 Uhr, dann haben wir eine Kurzpause von 5 Minuten, das ganze System, wie es hier gebracht wird, Ihnen mal aufzeigen, damit Sie einen Begriff kriegen. Denn eins steht fest. Wer heute etwas werden will als Firma, das werden Sie schon beobachtet haben, hat kaum mehr Möglichkeiten, Gewinn zu machen, rentabel zu arbeiten durch Rationalisierungseffekte auf mechanisch-elektrotechnischem Gebiet. Der Ofen ist bald aus. Jeder Firma steht das zur Verfügung. Sie kann eine Datenverarbeitung kaufen, wenn sie will, für viel Geld. Das kann man alles mit Geld kaufen. Aber menschliche Beziehungen nicht. Und gerade auf dem Gebiet der menschlichen Beziehungen ist in der Teamarbeit ist so ungeheuer viel zu machen. Und die Firmen, die das fertigbringen, einen Teamführungsstil einzuführen, die sind anderen Firmen eine Nasenlänge voraus. Deshalb ist heute das Wort Schulung der Führungs- und Mitarbeiterkader so ganz groß geschrieben. Und nur die Firmen, die das permanent machen, die nicht nur alle 3 Jahre mal ein Rundschreiben oder in der Hauszeitschrift etwas drüber schreiben, sondern die ihre Führungskräfte jedes Jahr mindestens eine Woche verteilt aufs Jahr auf die Schulbank setzen bzw. die Informationskonferenzen zusammenführen, die sind in der Lage, echte Teamarbeit auf die Beine zu stellen und eine Leistung dazu. Ich möchte jetzt zeigen, was wir uns einprägen müssen, wenn wir in einer Firma tatsächlich vorankommen wollen. Das ist nämlich die Führungstechnik, nämlich das Management. Es geht los beim Leitbild der Firma. Wir müssen uns zuerst das Leitbild der Firma vertraut machen, beziehungsweise wenn wir der Unternehmer sind, müssen wir das Leitbild der Firma aufstellen. Das Leitbild der Firma ist das Image der Firma. Warum hat die österreichische Luftfahrtgesellschaft, AUA, die heißt Austrian Airline, warum hat die ein solches schlechtes Image? Wie ist das Image der AUA? Können Sie sich das vorstellen?
ja, die Aua. Aua heißt Aua. Das. Ja, ja. An was denkt man, wenn man das Image von der Aua hat? Das ist interessant.
Schmerzlich.
Ein Schwarz, ein Roder. Das wäre erstmal das Wichtigste. Und die bekämpfen sich dauernd. Bei der Firma Auer sind zwei Vorstandsmitglieder. Einer muss schwarz sein, der andere muss rot sein. Und auf jeder Führungsebene muss entweder der Stellvertreter schwarz sein und der Leiter muss rot sein oder umgekehrt. Es darf nie der Stellvertreter und der Leiter schwarz oder rot zu gleicher Zeit sein. Ja? Also das ist ein sogenanntes Proporzdenken bei dieser Firma, dass sie heute von der Regierung in Österreich gezwungen wurde, 900 Leute zu entlassen, weil sie einfach nicht mehr lebensfähig ist. Sie wird nur noch vom Staat erhalten. Über landliche Linien haben sie ihn schon weggenommen. Das Image der Swissair, können Sie sich das vorstellen? Das ist ganz anders, das ist strahlend. Da hat man den Eindruck, Menschenskind. Man kriegt dann was für sein Geld, da kriegt man pünktliche Flugpläne, da kriegt man guten Service. Und die Swissair ist die einzige Luftfahrtgesellschaft Europas, die mit Gewinn arbeitet. Nicht weil. Das ist eine private Gesellschaft, die natürlich auch staatlich kontrolliert wird, ja?
Die Aktien, ja, das sind Privatbesitz.
Ja, nicht weil jetzt die Swissair auf unseren Führungsstil umstellt, sage ich das, dass sie mit Gewinn arbeitet. Die hat auch schon vorher mit Gewinn gearbeitet. Aber das Image der Firma, kann sich eine Firma jetzt prägen? Ich sprach das letzte Mal von ihrem persönlichen Image. Und zwar erwähnte ich das Märchen von Wem, wissen Sie noch, das letzte Mal? Und das ist noch, wissen Sie das noch?
Nein, nein.
Das Tafelschein, lesen Sie das doch mal, das Märchen. Wie dieser Kerl sich ein Image aufgebaut hat. Und das sind die ganzen modernen Regeln der Public Relations heute, die kann man in diesem Märchen nachlesen. Sich ein Image aufzubauen. 7 auf einen Streich. Man lässt etwas weg, was einem zum Nachteil gereichen würde, nämlich das Wort Fliegen. 7 Fliegen auf einen Streich, da würde so, was ist das für ein lächerlicher Heini? 7 Fliegen, aber 7 auf einen Streich, da denkt jeder an 7 Menschen. Von denen nimmt man sich die Nacht, ja? Und gibt ihnen dann die Königstochter. Also Tochter des Chefs oder einen guten nächsthöheren Posten. Also das Image ist wichtig. Und für eine Firma ist es außerordentlich wichtig, dass sie ein Image besitzt. Viele Firmen besitzen gar keins. Stellen Sie sich mal vor, die Firma Siemens und die Firma IBM. In Bezug auf Datenverarbeitung, wessen Image ist besser?
IBM.
Ist einer von Siemens dabei? Außer mir, ich war mal früher bei Siemens. Die Firma Siemens hat kein Image auf dem Datenverarbeitungssektor. Das will sie sich jetzt erstmal holen. Aber IBM hat ein Image. Bitte?
Darf ich da vielleicht noch dazufügen? Ein profiliertes Image. Sie meinen da also ein Bekanntheitsgrad oder so?
Ich meine damit, dass die Firma schriftlich etwas besitzt. Das ist wichtig. Das will ich auch zeigen. Dass sie schriftlich etwas besitzt, was sie herausgibt. Das sind nämlich solche Dinge. Hier ist das Führungsleitbild der Firma Remstra. Das außenrum ein schönes blaues Papier. Das stört mich alles. Wenn ich 20 solche Dinge eingebunden mitnehme, dann habe ich, ich kann Papier sparen. Das wird schriftlich niedergelegt, dass jeder Mitarbeiter, das ist von der Swissair, das haben wir ausgearbeitet, das wird Buchdruck gemacht, sieht dann so aus, das kann jeder lesen und nun, wenn das jeder liest, jeder Mitarbeiter, der neu eintritt, der kriegt auf einmal einen Begriff, was die Swissair für ein Laden ist. Ja? Unsere Flugzeuge tragen den Namen Swissair in alle Welt hinaus. Das verpflichtet uns zur Pünktlichkeit, zur Einhaltung des Fahrplans, zur technischen Höchstleistung bezüglich Service, zu einem international unwahrscheinlich hervorragenden Streckennetz und zu einem unheimlichen Service auf den Flugplätzen und in den Verkaufsbüros. Und jeder, der bei der Swissair mitarbeitet, muss daran denken, dass er durch seine Worte, durch seine Sätze, die mit einem Kunden spricht, das Image der Firma Swissair negativ oder positiv beeinflussen kann. Ja, wie wenn der Kerl heute hier, der Taxichauffeur, repräsentativ für Wiesbaden gewesen wäre, ja, oder der Chauffeur von der Swissair gewesen wäre, der wenn mit mir gesagt hätte, haben Sie auch Geld? Ja, also, das doch, der versaut doch das Image des Ladens, den er vertritt. Ist doch ganz logisch. Das meinen wir. Hier ist die Barmenia, hier ist Rex Rotari, eine schwedische Fabrik hat sich sogar an uns angemacht. Und das ist Phoenix Gummiwerke in Hamburg. Wir geben also solche Dinge heraus. Und das sind vorne auf den ersten Seiten ist das Image der Firma. Und zum Beispiel, ich lese mal vor, das ist hier Merkel Gummiwerke. Das sind neben Phoenix Gummiwerke, die machen Dichtungsringe, wie Freudenberg in Weinheim. Unsere Dichtungselemente tragen das Zeichen MM. Wir haben, das kupfern die alle ab, ja. Wir haben hier Standardregeln. in alle Welt hinaus. Dieser Erfolg wurde durch die Mitarbeit jedes einzelnen Mitarbeiters erreicht. Den Ruf, den unsere Dichtungselemente in der ganzen Welt genießen, wollen wir durch unsere Tätigkeit und unser Verhalten nicht nur wahren, sondern festigen und vertiefen. Und nun schreibt das so, wo in Schweden und überall, was sie da für tolle Sachen gemacht haben, was die Firma für die Mitarbeiter bietet, welches Wachstum, was sie für die Kunden besonders bietet. Und das ist das Interessante, diese Hefte liegen zum Beispiel, war das wie sehr? Bitte? Nein, das wäre zu viel.
Ja, ich meine bloß, Freunde, die kenne ich
nicht,
die halte davon gar nichts.
Ja, vielleicht habe ich das halt noch ganz nach. Ja, das weil ich noch gar nichts habe.
Nicht,
ne?
Und, die würden sich mit ihrem Verhalten, das ich kenne, das will ich wieder treffen.
Also, was ich hinaus will, das ist jetzt klar, wir können uns hier nicht länger drüber unterhalten. Die Firma muss schriftlich ein Leitbild formuliert haben, das jedem Mann, bis runter zum kleinsten Mann, ausgehändigt wird. Hat das die Firma, wo sie tätig sind? Nein. Wer hat das? Ihre Firma, wer ist das?
Höringer.
Höringer, die arbeiten mit Harzburg, ja. Ihre hat es auch, ja.
Wir können das auch Mitarbeiter aus Jasmierung nennen, oder?
Ja. Bitte?
Das kann man doch auch mündlich machen.
Ja, hast du recht, genau. Kann man mündlich machen. Jetzt besteht nur ein Vorteil oder ein Nachteil, wenn man es mündlich macht. Was ist der Vor- und der Nachteil, wenn man das mündlich macht? Vorteil? Sie müssen einen Vorteil sehen.
Wir können auf die Resonanz sofort eingehen und Erklärungen geben, die dann auch nicht drin sind. Aber wenn Sie es mündlich geben, wenn es regelmäßig geht mit Wiederholungen,
ja,
dann kann sich die Gewähler gestalten.
Also mündlich hat einen großen Vorteil, ich kann den ganzen Verein in die Halle nach Wiesbaden reintrommeln, die kriegen Biermarken, dann geht der Chef vor aufs Podium und erzählt das Image der Firma. Das ist in einer halben Stunde erledigt, anschließend Distanz mit anfassen. Wenn ich das schriftlich gebe, brauche ich 4 bis 8 Wochen, bis ich das ausgearbeitet habe, ja, das ist der Nachteil. Aber was ist der Vorteil von mündlich und von schriftlich jetzt?
Bei jedem neuen Mitarbeiter.
Ich habe 1000 Mitarbeiter.
Das Mündliche wird vergessen.
Das Mündliche wird völlig umprojiziert. Jeder Mensch denkt, der das, was ihm besonders genehm ist. Und nun denkt irgendeiner, wenn ich jetzt das Image mündlich 1000 Leuten erzählt habe, nach einem halben Jahr lasse ich eine Arbeit schreiben. Die kriegen einen Bogen, da bitte ich sie aufzuschreiben, wie das Image der Firma aussieht. Da kriege ich 1000 verschiedene Antworten, Punkt, Ende. Das ist das Gemeine. Während wenn ich es schriftlich mache, mache ich mir einmal eine größere Arbeit und die Sache sitzt. Deshalb sind wir drauf aus, auch alles was Führungsstil betrifft, so weit wie möglich ein Minimum, das muss ich Ihnen jetzt zugestehen, an schriftlichen Formulierungen, nur ein Minimum, so weit wie es unbedingt nur notwendig ist, nicht mehr als nötig. Das ist das Wesentliche.
Ja, das ist aber doch, wenn der Chef einer Firma jeden Mitarbeiter, den er neu einstellt, während des Gesprächs, des Einstellungsgesprächs, wird das Image der Firma mehr oder weniger erzählen, dann kommt ja fast jeder Chef.
Nee, das
was Sie haben bei uns vorhin gehört.
Hat so ein Bart, das hat meiner Meinung nach so ein Bart.
Ja, macht ja keiner.
Hat so ein Bart. In modernen Betrieben bewirbt er sich, kriegt ein Bewerbungsschreiben. Image und diese ganzen Dinge sind angeheftet. Lesen Sie das durch, wenn Sie zur persönlichen Besprechung kommen. Es wird ja getestet, ob er das gelesen hat, ob er sich mit diesen Dingen identifizieren kann. Ja? Dann erzählt der Chef dem das gar nicht. Der erzählt mir, ob er das Image verstanden hat, was er dazu meint. Verstehen Sie? Das ist doch Unsinn, dass das jeden Einzelnen zu erzählen. Auch so, heute erzählt es der, morgen erzählt es der, morgen erzählt es der. Auch die drei sind schon sich nicht einig. Wenn es auch mal schriftlich niedergelegt ist, was meinen Sie wie das Swiss Air Image? Die Auer hat sowas nicht. Die hat sowas nicht. Deswegen denkt jeder, der Rode, ich weiß nicht, ob Sie den Ausdruck, diese Ausdrücke kennen, dass der Sozi, der Sozi-Vorstand, da stellt sich ein anderes Image vor für die Auer als der schwarze Vorstand. Ja? Die sind sich schon nicht einig. Ja, das ist hochinteressant, das kann nie was werden. Nie mehr. Deshalb aus diesem Leitbild, das schriftlich formuliert werden muss, das ist unsere Bedingung. Das ist Ihnen auch, wie wenig Betriebe das heute haben. Und die werden immer mehr dazu übergehen. Das ist keine große Arbeit. Dann ist einmal das ganze Leitbild der Firma ausgerichtet. Eine Firma und ein Mitarbeiter, der das Leitbild seiner Firma nicht kennt, kann nicht effektiv arbeiten. Damit geht schon los. Beispiel 6-Tage-Krieg in Israel und die Araber. Die Araber haben ihr Leitbild nicht gekannt. Ja? Die Firma Arabien besteht ja nur aus Nasser seinen privaten Interessen. Und die Israelis, die haben gewusst, für was sie kämpfen. Da hat jeder Einzelne das Leitbild gewusst, Die wussten, für was sie kämpfen. Aber die Araber, die haben ihre Schuhe ausgezogen und haben sich in der Wüste langgelegt, ja, beziehungsweise sonst was immer.
Haben ihre Kanonen verlassen.
Die haben nicht gewusst, um was geht, was auf dem Spiel steht. Ja, das Leitbild muss jeder kennen. Aus diesem Leitbild arbeiten sich nun jetzt zwei ganz bekannte große Dinge aus. Und dann geht nämlich die Organisation an. Einmal die Leistungsorganisation, wie wir sie nennen, arbeitet sich hier heraus. Und die Leistungsorganisation fängt mal an mit dem Mehrjahresplan des Unternehmens. Der muss ausgearbeitet sein. Und dann den Jahresleistungszielen. Darunter verstehen wir jetzt die Leistungsorganisation einer Firma, die besteht jetzt wieder aus drei Dingen. Und zwar die drei Schlüsselfunktionen, nämlich Unternehmungs-, politisches Management, Operations Research, alles was dazugehört, dann das Management der Unternehmungsmittel, prägen Sie das ein. Das ist die neueste Organisation, Functional Team und Division Organisation. Alles andere ist veraltet.
Was war die Mittel?
Management der Prozesse. Hat nichts mit dem Reichstagsbrandprozess zu tun. Das sind die zyklischen Prozesse, die zur Leistung des Unternehmens gehören. Als erste ist unternehmenspolitisches Management, Management der Unternehmensmittel, Management der Unternehmensprozesse. Und daraus leitet sich die gesamte Organisation ab. Aufgrund der Jahresleistungsziele, die jeder einzelne Sektor hat. Hier Unternehmensmittel, die Management der Unternehmensmittel, das sind die Finanzen, Finanzabteilung. Die Finanzabteilung gliedert sich jetzt in Faktoren, Buchhaltung, Kreditoren, Debitoren und so weiter. Diese Mittel weiter, Personalabteilung, Ausbildung und zack, 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 Einkauf, Mittel. Investitionen, zack, 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 oder Hilfsbetriebe, ist alles Mittel, oder geistige Dinge, Patentabteilung, wird alles zum Management der Mittel. Es ist irgendwo im Unternehmen ein Controller, der Regler, jetzt kriegt auch die EDV dazu. Und hier drüben, meinetwegen bei einem Industriebetrieb, alle Prozesse, die den Umsatz machen, das ist das Profitcenter, wie wir es auch nennen jetzt heutzutage, Profitcenter, die jetzt hier Umsatz machen, die Leistung machen, hier wird keine Leistung gemacht. Hier wird Gewinn erzielt, Liquidität aufrechterhalten und hier wird die Leistung, der Umsatz gemacht. Meinetwegen die Entwicklung, die Produktion und der Verkauf sind alle unter einem Hut und dazu einen Prozessmanager. Und das ist heute die neueste Organisation, wir nennen sie Functional Team Organisation, Funktional Team Organisation. Und Sie haben heute schon einiges gelesen, aus Plus zum Beispiel, im Handelsblatt, da ist die sogenannte Division-Organisation. Das ist genau die Funktional-Team-Organisation, wobei die Management der Mittel und Management der Prozesse dezentralisiert wird. Die eigenen Werke haben jeder dieses Mittel- und Prozessmanagement nochmal extra und die nennt man dann die Divisions. Das Ganze geht über das Gewinnmanagement, über eine zentrale Datenverarbeitung, da hat man einen genauen kybernetischen Regelkreis des Unternehmens, wie es DuPont heute als allererste Firma in der Welt schon vor 15 Jahren gehabt hat.
Ja, das
DuPont. Dieses, die Leistungsorganisation, die bildet sich zum Schluss, kommt bei unserem Führungsmodell, wenn ich von unserem Führungsmodell spreche, spreche ich also in Deutschland von meinem Teamführungsstil, in der Schweiz vom sogenannten SIB-Führungsmodell, das ist das Schweizerische Institut für Betriebswirtschaft, der hat das von mir in Lizenz gekriegt. In Österreich nennen wir es ÖPZ-Führungsmodell, das ist das österreichische Produktivitätszentrum. Es sind schon 5000 Führungskräfte geschult worden und ungefähr 30 Firmen in der Schweiz werden jetzt mit diesen ganzen Sachen eingeführt, die führen das ein, Zando, Sysha, Ziba, Swiss Air, nur ein paar kleine Firmen zu nennen. Ja? Bitte? Ein paar kleine zu nennen, ja. In Österreich sind es die First, das ist die zweitgrößte Firma, die Vereinigte Österreichische Innenstadtwerke und die Shell Austria, die vom Haas-Modell auf unser Modell jetzt übergehen. Hier geht's los, da brauche ich einen sogenannten Funktionsplan, da gehe ich nachher nach der Pause drauf ein, das wollen wir heute noch fertig machen, und einen Personalbesetzungsplan.
damit wir in die Praxis gehen. Hier, das war ja praktisch nur das Denkmodell. Und das dürfen Sie nicht sagen. Der Fuchs ist hierher gekommen und will uns nur einen Eisberg hier vorführen, nämlich den Eisberg der Theorie, den er noch nicht mal auftaucht. Hier tauchen wir die ganzen Sachen auf, aber ohne Theorie geht es nicht. Wir brauchen heute eine wissenschaftlich fundierte Führung und die Psychologie ist ja auch eine Wissenschaft. Dieses Führungsmodell ist psychologisch und methodisch aufgebaut. Auf der anderen Seite, hier drüben, außer der Leistungsorganisation, haben wir die sogenannte Projektorganisation. Was ist das jetzt? Die Projektorganisation wäre die Leistungsorganisation, die sichert die Gegenwart. Hier wird Umsatz gemacht und Gewinn. Und der Fehler vieler Firmen heute noch ist, dass sie nur diese Organisation kennen und keine Projektorganisation. Und die Projektorganisation nennt man auch das sogenannte Projektmanagement. Das Projektmanagement, das besteht aus einzelnen Projektteams. Und diese Projektteams sind kreativ und sichern die Zukunft. Zukunftssicherung. Und das ist nämlich das Interessante, was jetzt psychologisch sich erst seit 5 Jahren herauskristallisiert hat. Wenn ich hier zu gleicher Zeit von meiner Organisation Umsatz und Gewinn verlange, dann kann ich nicht die Zukunft sichern, weil sich alles konzentrieren muss auf Umsatz und auf Gewinn, auf die Gegenwart. Wenn ich nun jetzt doch die Projekte durchziehe, meinetwegen einen neuen Standort aufziehen will oder ein neues Produkt, was ich in 5 Jahren auf den Markt schmeißen will, entwickeln will und ich versuche, das in dieser Leistungsorganisation durchzuziehen, da gibt das unwahrscheinliche Hemmungen und Zeitverluste, weil die hierarchischen, notwendigen, institutionalisierten Regelungen auf die Kreativität dieser Leute unwahrscheinlich hemmend wirken. Ich muss hier eine extra Organisation haben, die völlig losgelöst ist von strengen hierarchischen Bindungen, die Kreativität herausfordert. Hier ist Gruppendynamik und alles drin. Da gibt es keinen Zwang mit Meldepflichten und sonstigen Dingen. Hier werden die Leute sich die Projekte selbst ausarbeiten, vom Chef genehmigen lassen. Dann überlässt er ihnen alles, wie sie diese Ziele erreichen. Es wird ihnen das Budget gegeben, das wird natürlich kontrolliert vom Mittelmanagement, das ist ganz klar. Und der Zeitpunkt wird gegeben, an dem das erreicht werden muss und alles andere schreibt man ihnen nicht mehr vor. Jetzt werden diese Leute kreativ und jetzt müssen sie ja verstehen, dass hier eine ganz andere Erziehung stattfindet. Das kann kein normaler Mitarbeiter, der das nie gelernt hat, der in der Schule war, wenn er vom Kindergarten in Betrieb geht, kann er Projektmanagement machen. Wenn er aber 9 oder 10 oder 15 Jahre auf der Schulbank war, ist er versaut. Wissen Sie warum? In der Schule werden sie regelrecht versaut, da wird ihnen die Teamarbeit rausgebläut. Im Kindergarten lernen sie Teamarbeit. Und zwar echte Teamarbeit, wie wir sie hier brauchen. Gucken Sie mal 6, 7 Kinder an. Da gibt es doch niemanden, der ein Schulterstück hat, der Oberkind ist oder der Fähnlandsführer oder Scharführer ist. Gibt es kein Kind. Aber einer macht den Anführer und auf den hören die. Haben Sie schon mal gesehen? Auf den hören die. Die einigen sich freiwillig für ein Projekt. Jetzt spielen sie Eisverkäufer oder Raketenrampe oder irgend so etwas. Und einer gibt den Ton an, dann spielen sie was anderes, dann gibt der andere den Ton an, der das besser kann und alle fügen sie. Sie sind unwahrscheinlich kreativ, diese Kinder. Und sie sind ohne Bindungen und Hemmungen. Und kommen sie in die Schule, dürfen sie keinem mehr helfen. Jetzt ist Kreativität verpönt. Jetzt ist nur noch Strebertum erlaubt. Wie bei diesem Führungsstil 100% Leistung. Das ist nämlich der berühmte Schulstil. Keiner darf dem anderen helfen und wehe, wenn einer dem anderen hilft, das gibt Sanktionen, dann fliegt er raus. Menschlichkeit ist hier nicht gefragt, nur Leistung, Strebertum. Und nun kommen sie in die Betriebe, diese Leute aus der Schule, jetzt müssen sie wieder umlernen und da sind sie fürs Projektmanagement restlos ungeeignet. Jetzt müssen sie erstmal 2 Jahre umgeschult werden, so lange dauert das, bis normale Akademiker fürs Projektmanagement reif sind, meine Herren. Geht nicht unter 2 Jahren ab. Wir müssen eine ganz harte Schulung machen. In Deutschland gibt es zum Beispiel eines berühmte Krebsseminar in Gummersbach. Ja, das Verhaltensbieter-Seminar. Dauert 8 Tage und von diesen 8 Tagen, 50 Stunden, muss jeder geschult werden. Und dann hat er nur einen Impuls gekriegt und in 2 Jahren erst ist er fit, dass er diese Teamarbeit, diese Gruppendynamik machen kann. Hier müssen ja ganz besondere Dinge berücksichtigt werden. Bitte schön.
Ich wollte dazu
sagen, Sie haben im Grundsätzlichen genaue, aber nur, wenn ich dazu sagen darf, im Project Management oder im Product Management liegt es auch ähnlich, dass der Product Manager, obwohl er eine Kreativität haben soll, haben muss, weil er mit dem echten Kreativen, wo ich glaube, dass der echte Kreative ja funktioniert, in der Agentur liegt, in der Werbeagentur, dass die Projektmanager, dass die Koordinierer sind und dass in speziellen Fällen, das werden Sie bestimmt auch wissen, einzelne Projektteams gegeneinander arbeiten.
Alles. Mit Methode der Synaptik, ist klar. Das sind natürlich die Feinheiten jetzt, die diesen Leuten erst beigebracht werden muss. Denn da werden bewusst Konflikte jetzt herbeigeführt, die aber positiv sind. Und nun diese Konflikte zu lösen, das kann nur jemand, der diese Methode nämlich kennt. Respekt vor den anderen, Verständnis vor den anderen und die Konflikte oft auf den Tisch legen. Und rein sachlich, ohne persönliches Engagement, müssen diese Konflikte gelöst werden. Das ist ganz restlos. Hier stehen nur die Zielsetzung im Mittelpunkt. Und machen Sie das mal, wenn Konflikte auftreten im Team, dann wird jeder sofort persönlich. Und das lernt man erst in 2 Jahren. Man muss restlos umdenken. Heute, wenn im Team irgendwas passiert, ich werde persönlich angegriffen, wir machen das ja in diesen Grid-Seminaren, sofort geht derjenige, der angegriffen wird, auf die Palme, weil er sich persönlich angegriffen fühlt. Die persönliche Motivation. Aber er muss sofort umdenken. Was meint er mit dem Konflikt? Welches neutrale Ziel wird hier angesprochen? Und wenn ich den persönlichen Konflikt auf die neutrale Ebene ziehe, dieses Umdenken, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist hochinteressant. Und wenn das Team fertig bringt, diese Neutralität, dann habe ich das erreicht, was wir vorhin angestaunt haben und vielleicht in Zweifel gesetzt haben, 100% den Menschen in den Mittelpunkt setzen und 100% die Leistung. Das muss möglich sein, ja. Aber das dauert Jahre. Die Amerikaner sagen sogar, wenn die Firmen geschult werden, die haben 1000 Führungskräfte, die schicken die 50, jeder muss 50 Stunden durch so eine Mühle durchgegangen sein, damit er dieses Führungsverhalten lernt. Das ist in 4 Jahren, bei 1000 Führungskräften ist das eingefahren. So lange dauert das. Das kann man nicht durch einen Volkshochschulkurs machen. Da geht es erstmal an, da wird das Samenkorn gelegt. Aber die Uhr hat gebimmelt und Luther hat mal gesagt, man kann über alles reden, nur nicht über 60 Minuten, müssen Sie eine Pause machen von 50. Jetzt hier, dieses Projektmanagement haben wir jetzt schon wieder, das haben wir integriert in unserem Geist. Jetzt müssen wir uns über die Leistungsorganisation unterhalten.
Ist die Stenografie in Ihrem Buch drin?
Welche Stenografie?
Was ist da in Stenografie?
Alles klar. Alles drin. Ich weiß, wenn Sie auch meine... Damit er auch mal die Schrift anspielt, dieser Trick ist ja hier schon bekannt, ja. Ich kann aber links schreiben.
Auch, ja. Weil ich bleibe, das ja sein.
Ich hab mal gelesen, dass wenn man links schreibt, wird die rechte Gehirnhälfte ausgeprägt hat. Man wird intelligenter, aber ich mache das schon seit 20 Jahren. Noch festgestellt habe ich noch nichts. Jetzt ist der... Wir haben verschiedene Thesen in unserem Führungssystem. Die müssen wir uns einprägen. Die erste These lautete, jeder Mann im Betrieb muss das Leitbild des Unternehmens kennen. Die obersten Führungsleute müssen den Mehrjahresplan des Unternehmens kennen und zusammen erarbeiten. Jeder Mitarbeiter in einigermaßen wichtiger Stellung muss Jahresleistungsziele bekommen. Und zwar arbeitet er die schriftlich aus mit seinen Vorgesetzten in Teamarbeit. Ausgerichtet auf den Mehrjahres- und Jahresplan des Unternehmens. Das nennt man also Management by Objectives. Die Schweiz, Swissair hat einen Namen dafür, Standards of Performance, Leistungsziele, Leistungsvoraussetzungen. Das ist ein Blatt Papier, da arbeitet der Mitarbeiter und der Vorgesetzte aus, bis Ende Dezember 1970 habe ich in meiner Abteilung die und die und die und die und die Leistungsziele erreicht. Und monatlich wird ein Monatsplan gemacht, das ist dann praktisch die Arbeitstechnik. Und hier sehen Sie, wie sich die Arbeitstechnik mit der Führungstechnik verzahnt. Aber jetzt das Wesentliche, dass das Unternehmen einen Organisationsplan bekommt. Das Wort will ich zum letzten Mal benutzen. Was heißt Organisation? Das ist die Koordinierung von Funktionen und Personen, meiner Meinung nach. Professor Kossiol schreibt in seinem Buch, Organisation heißt integrative Strukturierung von Ganzheiten. Steht drin, Seite 46. Ich kann damit nichts anfangen, ich habe das auch nicht kapiert. Ob er es kapiert hat, weiß ich nicht. Er hat mir das Sägewerk gehabt und ist beigegangen damit. Aber er kann, das ist selbst so ein Wort. Die indikative Strukturierung hin und her. Ich kann nicht organisieren alleine Menschen. Das geht nicht. Ich kann Menschen nur organisieren auf ein Ziel hin, ist das klar? Also brauche ich ein Ziel. Und das Ziel wird unterteilt in Teilziele, in Funktionen. Also brauche ich Funktionen. Ich kann eine Organisation nicht aufziehen, alleine nur von der Funktion. Das ist was Lebloses. Die Ziele müssen von Menschen erreicht werden. Also ist eine Organisation die Koordinierung von Sachmitteln und Personen ausgerichtet auf ein gemeinsames Ziel. Ist das etwas deutlicher verständlich als die integrative Strukturierung? Ja? Schön. Und nun heißt es, jede Firma muss einen Organisationsplan neuesten Stands besitzen. Wer kennt den Organisationsplan seiner Firma? Hand hoch. Wenig. Und wenn es einen gibt, ist er manchmal nur ein dekorativer Wandschmuck, der nicht mehr stimmt. Ich habe einen Chef besucht, eine Maschinenfabrik, sage ich. Wenn ich Ihre Firma mit rationalisieren soll, möchte ich gerne mal Ihren Organisationsplan sehen. Da sagt er, da bringen Sie mich in Verlegenheit. Ich habe zwar einen in der Schublade, einen Organisationsplan, aber den hüte ich mich, je einen meiner Mitarbeiter zu zeigen. Da sage ich, warum denn nicht? Ja, wenn ich den meinen Mitarbeitern zeige, dann stimmt das nämlich nicht mit dem überein, was Sie sich vorstellen, wie die Organisation sei. Stellen Sie sich nur mal vor, ein Betrieb mit 1000 Leuten und der arbeitet streng nach Rangstufen statt nach Führungsstufen. Rangstufen heißt, die oberste Ebene ist die Direktorenebene, die zweite Führungsebene ist die Prokuristenebene, die dritte Ebene ist die Handlungsbevollmächtigtenebene, die vierte Ebene ist die Abteilungsleiterebene. Das ist eine grauenhafte Hierarchie, die ist restlos veraltet und da kriegen Sie nur Kompetenzstreitigkeiten und gegeneinander arbeiten, führen im Gegenarbeiterverhältnis, heißt das dann nicht mehr im Mitarbeiterverhältnis. Diese Mädchen muss man sein lassen und man muss eine Hierarchie aufbauen, wo man jeden Mitarbeiter den Organisationsplan zeigen kann. Und wir sprechen jetzt nicht mehr von Organisationsplan, sondern von Funktionsplan. Ich muss einen Plan haben. Ich mache das jetzt mal so diese mittelalterliche Darstellung. Ja? Die haben wir nämlich auch schon eingesagt. Das ist diese mittelalterliche Darstellung. Hat sich jetzt mal Neues einfallen lassen, seit Cäsars Zeiten. Ja? Das hat man schon zu Cäsars Zeiten gehabt.
Diese Woche.
Bitte? Ja, ja. Deshalb ist ja Germanien noch zwei Generationen verschont geblieben von der Invasion von den Römern, weil die römische schwerfällige Organisation hat die Germanen gerettet. Ja? Das wissen Sie ja, da gibt es einen schönen Artikel. Der Projektmanager Cäsar schrieb nach Rom zum Senat, er möchte Germanien erobern, nachdem er das Projekt Gallien abgeschlossen hat. Der Senat aus Rom schrieb ihn, er möchte erstmal einen Bericht einreichen über das abgeschlossene Projekt Gallien, und zwar zwei Durchschläge für Senat, zwei Durchschläge für Fuchs, ein Durchschlag für Populi. Daraufhin setzte sich der Projektmanager Cäsar hin und diktierte zwei Sekretärinnen simultan seinen gallischen Krieg und sandte es ein nach Rom. In Rom wurde der Brief geöffnet und von der Senatssekretärin ungelesen abgeheftet. Hiermit war das Projekt Gallien endgültig abgeschlossen. Cäsar ging darauf in Urlaub und das Budget für das Projekt Germanien wurde gestrichen. Ja, die Germanen verrammelten daraufhin ihr Reich mit Stacheldraht und mit dem Limes und bauten Umleitungsschilder auf. Und zum Dank dafür, dass sie verschont geblieben worden sind, übersetzen unsere Gymnasiasten heute mit Freuden noch den Gallischen Krieg. Das haben wir noch als Überrest. Ja. Diese Organisation, die heute noch in den Betrieben noch bis zum DZ betrieben wird, stammt aus dieser Zeit und die ist das Brechmittel überhaupt für die gesamten menschlichen Beziehungen. Weil das eine Organisation ist, die ist nur auf Prestige aufgebaut. Ich möchte Ihnen ein Denkmodell geben. Was stellen Sie sich hier vor? So, und jetzt kommt das andere. paar Spontaneinfälle. So kann man eine Organisation aufbauen und so kann man eine Organisation aufbauen. Was stellt man sich hier und was stellt man sich hier vor? Ganz spontane Einfälle mal.
Funktionspools.
Wo? Hier?
Auf der Seite.
Hier?
Ja.
Pool. Funktionspools. Sagen Sie einfach rechts oder links. Das ist nämlich interessant. Spontaneinfälle. Also hier.
Alte Zopf.
Bitte?
Das ist der alte Zopf.
Ja, alter Zopf. Ich habe euch jetzt ein bisschen beeinflusst. Aber was stellt man sich hier vor?
Führungsprinzip. Hier. Führungsprinzip.
Bitte?
Führungsprinzip.
Ja, das soll alles Führungsprinzip sein, Organisationsprinzip. Bitte?
Pyramidalaufbau.
Hierarchie, ja.
Militärisch.
Genau. Das ist das militärische Schema, ja. Sie können sich doch Militär nie so aufgebaut vorstellen. Nie. Was stellt man sich hier vor bei diesen Kreisen?
Stabstellung, Linke, Team.
Aufsicht,
Team.
Gleichrangigkeit.
Bitte?
Aufsicht, Gleichrangigkeit.
Gleichrangigkeit, oh, ganz danke sehr, das habe ich noch nie gehört. Gleichrangigkeit und hier stellt man Unterordnung, Überordnung. Das ist doch ganz klar, ja? Ganz klar. Hier ist Prestige. Hier denkt jeder nur im Prestige. Und hier denkt jeder im Team. Gleichrangigkeit. Im Team ist jeder gleichrangig. Da gibt es im Grunde genommen nur gleichrangige Funktionen.
Links herrscht auch noch ein Verantwortungsgefälle.
Ja. Das nennt man in der Schweiz die Fuchsische Pfingstrose und in Österreich das Fuchsische Atommodell der Organisation. Wir zeigen in Zukunft keine Pyramidenorganisationspläne mehr. Das ist hochinteressant. Wenn wir in die Betriebe kommen, erstens haben die meisten Firmen kaum einen Organisationsplan, weil der Organisationsplan nicht mehr stimmt, weil der Organisationsplan enthält die Funktion und die Person. Überall Funktion, Person. Funktion, Person. Das heißt Verkaufsleitung Meier, Exportleitung Schulze. Das ist ein Organisationsplan. Wir zeichnen keinen Organisationsplan mehr. Wir lassen die Personen hier weg. Ich sage Ihnen gleich warum.
Das ist ja die Aufgabe so problemspezifisch.
Genau. Wir zeichnen die Aufgaben nur, und zwar ist hier der Unternehmenszweck, die Funktion des Unternehmenszwecks, und hier ist meinetwegen die Schlüsselfunktion Unternehmenspolitik, hier ist die Schlüsselfunktion Management der unternehmerischen Mittel, hier ist die Schlüsselfunktion Management der Prozesse. Und dann kommt hier Entwicklung, Produktion, Verkauf und diese ganzen Dinge. Hier kommen Finanzen, hier kommt Einkauf, hier kommt Patentabteilung, hier kommt Personalabteilung und so weiter. Hier Unternehmenspolitik, Operation Research, EDV, was da alles dazu gehört. Es wird kein Name in ein Kästchen hineingeschrieben. Warum nicht?
Das ist eine Population.
Bitte?
Eine Population.
Wegen der Personalrotation. Das ist ein ganz einfacher Dreh. Der Organisationsplan, der wird gezeichnet und nach einem Monat stimmt er nicht mehr. Und jede Firma sagt, lass diesen Quatsch, meine Herren, wir zeichnen keinen Organisationsplan, denn nach kurzer Zeit ist er bereits wieder veraltet. Und das Ganze wieder noch neu zeichnen, das ist ein furchtbares Augenpulver, das tun wir nicht. Also bleibt er dann irgendwo in der Schublade liegen und er gilt nicht mehr. Wir zeichnen nur einen Funktionsplan. Das sollten Sie sich merken, wenn Sie mal an verantwortliche Stellung kommen, zeichnen Sie nur Funktionspläne, ohne Namen und in Kreisform. Wir haben einen Betrieb gehabt mit 1000 Leuten. Da hat der Chef den Organisationsplan mal so gezeichnet, mit Namen rein und allem Pipapo. Den konnte er nicht bekannt geben, den hätte er ihm bekannt gegeben, hätte sich der geärgert, weil er glaubt, hier zu stehen. Der hätte sich geärgert hier unten, weil er glaubt, hier zu stehen. Er verkehrt nämlich direkt mit diesem Herrn hier. Den kann er nicht leiden, den umgeht er laufen und geht nur zu dem hier. Und der sagt, naja, also das ist ja sowieso ein ganz großer Idiot, kommen Sie ruhig zu mir. Also mit dem können wir ja sowieso nicht mehr für voll nehmen. Aber in Wirklichkeit sieht der oberste Chef ihn hier stehen und den muss er berichten. Und der ist derjenige, der ihn kontrolliert. Aber das ist informell, inoffiziell aufgeweicht. Und nun kann er aus diesem Grund den Organisationsplan nicht veröffentlichen. weil er hier, 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 überall kriegt er Feuerwerk, weil die sich anders eingebaut sehen in der Organisation. Weil er jahrelang keinen Organisationsplan aufgestellt hat, hat sich die Organisation selbst organisiert. Gibt es eine Organisation im Betrieb, auch wenn es keinen Organisationsplan gibt? Klar, es gibt eine inoffizielle Organisation, nämlich die starken Führer sagen sich so, meine Herren, wir werden uns mal organisieren zu Gruppen und die negativen Gruppen sind die Cliquen. Und die gibt es in jedem Betrieb, also muss ich lieber eine echte Organisation, eine Funktionalorganisation zeichnen. Und wenn ich jetzt das so zeichne, da ist es interessant. Hier ist der Teamkreis der Unternehmungsleitung. Das ist der dicke hier. Und zum Teamkreis der Unternehmungsleitung gehört der Chef, der Chef, der Chef. Der Unternehmensleiter fällt keine einsamen Entscheidungen mehr, wie hier in diesem System. Er fällt die Entscheidungen nur noch mit seinem Team. Das ist das Wesentliche. Die sind ein Team. Und das sehen Sie, alles, was in diesem Team ausgekocht wird, das ist das unternehmenspolitische, der unternehmenspolitische Gesichtspunkt, das wird über den ganzen Betrieb übertragen, weil das alle Teams jetzt umfasst. Diese vier Leute hier umfassen sämtliche Teams im Unternehmen. Nämlich, wenn der hier hat seine Leute in seinem Team, das ist das nächste Team, und das sind die konzentrischen Teams, die sich jetzt überlappen. Jeder ist praktisch wieder Teilnehmer in dem Team, in einem anderen, das sind die sogenannten Interdependenzen. Ja? Es sind wechselseitige Teambeziehungen, die außerordentlich fruchtbar sind, die jetzt dadurch entstehen, obwohl es buchstäblich das Gleiche ist, aber hier wird ein anderes Denkmodell erzeugt. Und ich sagte vorhin schon, die meisten Führungskräfte sind nicht in der Lage, Teamarbeit im echten Sinne zu leisten, weil sie nicht geschult sind. Und die meisten Führungskräfte können nicht richtig das organisatorische Ziel vertreten, weil sie in diesen Kategorien, nämlich Prestige, Macht, Gehorsam, militärische Über-Unterstellung und Hierarchie und so weiter denken, statt in gemeinsamen Interessen, im Team, in Pool, Funktionspools oder Funktionsteams. Man nennt das auch das Functional Team Prinzip, das Funktionsteam Prinzip. Also, man zeichnet einen Funktionsplan und zwar in dieser Form, einfach so ein Blatt Papier. Hier ist Unternehmungsleitung, hier ist meinetwegen der Verkauf, hier ist die Produktion. Hier ist die Entwicklung, ich zeige es jetzt mal anders, und hier ist die Verwaltung, so kann man es auch zeichnen, und das ist das innere Team, das ist so. Und nun jetzt, die Produktion hat die Stabstelle Arbeitsvorbereitung, die zeichnet man hier in diesem Kreis, dann kommt hier dazu Schuhe, Produktion von Schwingmetall, bei Phoenix meinetwegen, Produktion von Folien, das stellen die alles her. Dann gibt es diesen Kreis, dann kommt dieser Kreis und das veröffentlicht man und nennt das Funktionsplan der Firma und zusätzlich hängt man dazu einen sogenannten Personalbesetzungsplan, der enthält die Funktion, das ist die gleiche Bezeichnung wieder wie in diesen Kästchen, den verantwortlichen Leiter und den Stellvertreter. Und diese beiden Dinge, die gelten jetzt zusammen. Und das ist unsere Vorschrift in unserer neuen Organisation und dann klappt das. Es wird also ein Funktionsplan in Kreisform, der die folgenden Vorteile besitzt, weil er nur die Funktionsbezeichnungen hat, bleibt er mindestens ein Jahr lang gültig. Er ändert sich nicht. Was ändert sich? Die Personenbezeichnung, die Stellvertretung ändert sich laufend, die Personalbesetzung ändert sich laufend. Hier zum Beispiel steht Unternehmensleiter, die besteht, der verantwortliche Leiter ist der. Stellvertreter sind die zwei Herren. Der Chiantra, die beiden Herren vertreten sich gegenseitig. Jan Witzbold schreibt das dann das VER weg, da heißt das, die beiden Herren reden sich gegenseitig. Das ist dann eine natürliche Situation. Hier kommt dann der Verkauf, der Leiter ist der, Stellvertreter ist der. Der Verkauf besteht aus diesen drei Unterabteilungen und der verantwortliche Leiter von der ist der, der ist der, der ist der, Stellvertreter und so weiter. Das wird auf Wachsmatrize gemacht und wenn sich der Stellvertreter ändert, der Stellvertreter ändert sich nach einem Monat, der hat gekündigt und geht weg, wird ersetzt, geht die Sekretärin her, schmiert die Korrekturlack drüber, hier Korrekturlack drüber, hier Korrekturlack drüber, tippt die Namen neu ein, die neuen, zieht 30, 40 neue Dinge ab und schickt es rum in Betrieb und sagt, vernichten Sie das alte Personalschema zu dem Organisations- für den Funktionsplan, gilt jetzt die Ausgabe Januar 70 und nun haben Sie immer eine Organisation, die ist up to date. Bitte?
Ja, nur einen sehr kleinen großen Unterschied zwischen den beiden Stehen, die Sie da aufgezeichnet haben.
Zwischen dem und dem?
Nee, es ist gar kein großer Unterschied.
Ich habe ja gesagt, es ist das Gleiche, aber es hat eine ganz andere geistige Auswirkung, wie Sie eben gesehen haben durch die spontanen Zurufe.
Das kann gar nicht das Gleiche sein, Herr.
Doch, es ist das Gleiche. Es ist das Gleiche. Das ist das Gleiche.
Die Tiefen in diesem Schema ja auch diese Ebenen sind.
Das ist an sich das Gleiche.
Das Gleiche wie rechts, das nur eben der Parabel zusammengefasst. Das sind doch keine Arbeitsteams.
Also ich.
Hier ist ja kein Team links, hier kein Team. Der Fuchs ist doch kein Team. Die rechte Team abweichen.
Ja, ich kann hier kreisen. Ich könnte hier Kreise rummachen. Dann ist das auch ein Team. Dann kann ich hier einen Kreis rummachen, dann ist das auch ein Team.
Dann können Sie auch dann dahin machen.
Bitte?
Dann können Sie auch dann ganz links.
Nein, gerade diese Darstellung. Gerade diese Darstellung ist der Mentalität moderner Führungskräfte kommt hier entgegen.
Ein Grund, eine wirklich markante Grundsätzlichkeit, die beide Modelle unterscheidet, liegt darin, in der Kommunikation dieser Systeme. Wogegen hier die eine Kommunikation eingleisig ist, funktioniert die
hier wechselseitig
und mehrgleisig.
Es ist aber das gleiche Schema, wie Sie sagen, es ist das gleiche Schema, aber es ist eine ganz andere Denkungsart. Meine Herren, das wird mir nie abgenommen, dass das Denken von Führungskräften ganz anders ausgerichtet ist, wenn man so einen Organisationsplan hat, statt so einen Organisationsplan. Das ist eine ganz andere Denkungsart. Hier wird im Team gedacht, hier wird nur im Prestige gedacht.
Wenn das rechte Modell ist von dem Unternehmensziel beherrscht, wenn das linke Modell noch von einer hierarchischen Ordnung beherrscht ist.
Das ist sicher, wenn ein neuer Organisationsplan ausgegeben wird, guckt jeder mal hin, in welcher Stufe stehe ich. Das ist das allererste, so sagt er. Den akzeptiere ich nicht. Ich stehe in dieser Stufe, kommt ja gar nicht in Frage. Ich verkehre ja direkt mit dem Unternehmensleiter.
Herr Fuchs, ob er in der Pyramide oben oder unten steht oder im Kreis innen oder außen, dürfte er sich für etwa gleich sein in der Stufe.
Ja.
Für mich dann Preußen und Kreis.
Aber deswegen habe ich dieses kleine Spontantraining gemacht. Automatisch denken Sie hier an Militär und automatisch denken Sie hier an ein Team. Ich kann nur eins sagen, ich habe selbst nicht geglaubt, als ich nicht mehr weiter wusste. Ich verlange von den Firmen, wenn ich eine Organisation aufziehe, dass sie einen Organisationsplan hat. Das ist doch ein Unsinn, wenn der kleine Mann die Organisation nicht kennt. Das ist doch lächerlich. Ja, warum soll ich was verheimlichen? Und habe ich hier Schwierigkeiten gekriegt und hier ist alles aufgelöst, weil die gar nicht auf die Idee kommen, Prestige zu denken. Das ist interessant.
Der etwas ältere Mensch, der das Militär von früher her kennt, der mag Ihrer Ansicht recht geben. Wenn Sie aber mal bei der Bundeswehr waren, die denken nämlich genauso wie Sie, nicht mehr in dem alten Garagenprinzip, sondern die teilen ihre Gefechtsstände genauso auf wie Sie auf der rechten Seite der Tafel.
Das ist alles in Ordnung.
Das ist ganz genau.
Also ich will ja nur darauf hinaus. Sie sollen, wenn Sie mal in die Lage kommen, einen Organisationsplan zu zeichnen, zeigen Sie den Gott will so. Und nicht anders. Und schreiben Sie nur die Funktionsbezeichnungen rein, keine Personen. Und geben Sie ein extra Blatt, wo die Personen enthalten sind. Denn die Person ändert sich monatlich. Und das zu zeigen, ist eine Schweinearbeit. Und das hier geht 0,6. Ist neu. Ist fertig.
Herr Fuchs, da sind Sie noch nicht ganz eingegangen auf die Frage, ob das mitgehört. Was der Unterschied ist zwischen oben und unten und äußerer und innerer Kreis?
Das ist Unsinn. Das hier ist ein Team, die haben die Prozesse, das ist das Team, die haben die Mittel, das ist das Team, der die Unternehmenspolitik.
Ja, aber da draußen ist auch ein Kreis, da hat der Kollege schon recht. Das ja. ist ein Kreis. Aber
darf ich mal? Nein, ich sehe da die Funktion, während hier die Person steht. In meisten Fällen ist da die Funktion. Hier ist die Funktion, der kann hinter jedem, können doch so eine Person stehen.
Ja.
Aber hier stehen die Personen untereinander aufgebildet, die Soldaten.
Die Forderung unseres Teamführungsmodells lautet, dass jede einzelne Stelle sich im Unternehmen unternehmerisch zu verhalten hat und dann ist erst die Unternehmung einwandfrei, wenn jeder Mitarbeiter bis zu einer gewissen Ebene natürlich,
und
das geht nicht bis ganz unten runter, der bis zu einer gewissen Ebene sich als kleines Unternehmen im Unternehmen denkt. Ja, und das ist jetzt dieser enorme geistige Effekt, der hat nämlich jetzt auch wieder seine Unterstellten, hat hier sein Team. Ja, und hier ist er der Teamchef. Ja, hier ist er der Teamchef. Und wenn nun jetzt in diesem Team etwas passiert,
hier was Grundlegendes, dass er dabei, und er machte die Teamsitzung mit seinem Team wieder. Die sind alle mit dabei. Eine ewige Wechselwirkung. Während hier werden Informationen zurückgehalten, ja, nur nicht einem Mitarbeiter zu viel sagen, sonst mache ich ihn schlau, das gebe ich Macht aus der Hand und er schießt mich ab. Nichts liegt besser als die Leiche meines Vorderhandes.
Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja hauptsächlich um psychologische Wirkung dabei, wenn man so einen Plan veröffentlicht.
Genau.
Und den Leuten, im Prinzip ist es zwar auch dasselbe, dass eine Führung von oben nach unten gewissermaßen, ich meine, das wird nur vorgesetzt, wenn die Straße müssen und das Land sind leider
abreißen. Das ist ein Wunschtraum, dass man das vermeiden kann. Das geht nicht.
Nur die Darstellung ist psychologisch besser, weil sich die Leute nicht irgendwie.
Es werden in der Fabrik außerordentlich viele selbstständige Teams erzeugt. Das wird sichtbar gemacht hier. Das sind Teams, die sind selbstständig und sie hängen ab von der vom nächsthöheren Team, sind verzahnt. Das sind Funktionsteams, wie wir es nennen, im Gegensatz zu den Projektteams, die im Projektmanagement zusammengefasst werden. So, meine Herren, wir verlangen jetzt, dass also zwei Dinge stehen, der Funktionsplan und der Personalbesetzungsplan. Ist das klar? Und jedes Jahr muss der Organisationsplan einmal überprüft werden und angepasst werden an die Situation. Also, wenn die Jahresziele und wenn die Jahresziele, der Mehrjahresplan ausgearbeitet werden. Wie spät haben wir jetzt?
10:10.
Jetzt will ich nur noch auf die Führungsmittel eingehen, die zu der Programmierung der normalen Abläufe gehören. Die Führungsmittel zur Programmierung der normalen Abläufe sind Führungsrichtlinien, wie wir sie nennen, und die Stellenbeschreibung.
Zusatzfrage, gehört nicht in den Personalbesetzungsplan die Arbeitsplatzbeschreibung auch hinein?
Ja, hier ist ein ganz schlauer Bursche. Hier ist der Mann. Der Mann hat vier Papiere normalerweise. Ein Arbeitsvertrag kriegt er und er kriegt die Betriebsordnung. Das war ich mal bei der Firma Siemens 1946, als ich von meiner Europareise am Posten der deutschen Wehrmacht bei Siemens angefangen habe. Da habe ich einen Arbeitsvertrag gekriegt und eine Betriebsordnung. Und als ich 14 Tage gearbeitet habe, wie mein Chef hat gesagt, gibt es hier nicht so etwas wie eine Beschreibung, ich war Terminjäger, wie man die Terminstelle macht, welche Kompetenzen ich habe, was ich machen muss, was sie erwarten von mir als Terminstelle. Da guckt er mich groß an, Stellenbeschreibung gab es ja damals noch nicht, 1946, da klopft er mir auf die Schulter und sagt, mach dir mal nützlich, mein Junge, alles andere wird sich von selbst ergeben. Ja? Da kann man sich dann nützlich machen, das sind dann die Dschungelkriecher, die im Betriebsdschungel mit dem Mescher aufeinander losgehen. Man braucht noch eine Stellenbeschreibung, das ist wichtig, denn im Arbeitsvertrag steht nämlich nicht, welches Ziel ich dem Unternehmen zur Verfügung stellen muss, welche Kompetenzen ich habe, welche Aufgaben ich zu erledigen habe. Und ich brauche Führungsrichtlinien. Und zur Stellenbeschreibung, jetzt möchte ich Ihnen recht geben, muss nicht unbedingt der Organisationsplan gehören. Ich habe hier Stellenbeschreibungen. Ich habe eine da, die habe ich geschenkt gekriegt. Eine echte Stellenbeschreibung. Die ist von einem Institut in einem Kurort in Niedersachsen gemacht worden. 17 Seiten. Das ist die Stellenbeschreibung des Hausmeisters einer großen Kaffeefirma in Bern. Die langsam Berner, ja. Da steht also drin, der Hausmeister hat wöchentlich die Schraube SUVX mit dem und dem Öl zu ölen. Er veranlasst, dass die Feuerlöschgeräte periodisch von den Lieferfirmen auf Füllung und Funktion geprüft werden. Er repariert Wasserhähne, Spülkästen und entkalkt nach Bedarf und entstopft die Lavabos. Was das heißt, weiß ich nicht. Ja. Er entleert im Spätherbst alle Wasserleitungen, die dem Frost ausgesetzt sind. Das nenne ich die Schräubchenstellenbeschreibung. Wir kamen nämlich zu dieser Firma hin, mein Kollege Dr. Badaya und ich, die Führungsstelle einführen sollten, und da hingen Eiszapfen an der Decke. Da haben wir so eine blöde Bemerkung oben gemacht.
Weil wenn uns die Eisfahrzeuge aus dem Kopf fallen, da hoffentlich seid ihr gut versichert, da sagt der Direktor, das kann doch nicht wahr sein, guckt raus, die Eiszapfen, hängt sich ans Telefon, staucht den Hausmeister zusammen und befiehlt ihm, die Eiszapfen abzuklopfen. Nach einer halben Stunde kommt er rein.
Bitte, Direktor, darf ich Sie mal stören? Ich habe jetzt meine Stellenbeschreibung zweimal durchgelesen. Ich habe nichts gefunden, dass ich Eiszapfen abklopfen muss, wenn ich den fremden Delegationsbereich angreife. Der Sprüche hat er wunderbar auswendig gekonnt. Denn er war bereits einmal dort zur Erholung und zur Hirschfütterung im Nordharz. Er wollte also die Eiszapfen nicht abklopfen. Habe diese Stellenbeschreibung auf zwei Seiten gekürzt. Und da sind die Eiszapfen drin, ob er will oder nicht. Nämlich jetzt steht das in der Zielsetzung drin. Er ist verantwortlich, dass er sicherstellt für das gesamte Unternehmen, dass sämtliche Hilfsmaschinen, Hilfseinrichtungen und Anlagen wie Sanitär und Heizung und so weiter stets auf neuesten Stand sind und die Betriebsfunktionen aufrechtzuerhalten, dass er für die körperliche Sicherheit aller Menschen, die im Betrieb aus- und eingehen, sorgt. Da sind Eiszapfen und alles dabei. Hat er gesagt, als die zweiseitige Stellenbeschreibung las, kam er nach einer Stunde wieder, da steht wieder nichts drin von Eiszapfen. Da habe ich gesagt, also mein lieber Freund, habe ich gesagt, wenn Sie das jetzt nicht begreifen, werden Sie sich bei der städtischen Müllabfuhr als Aschheimer machen. Denn das muss ich von einer Führungskraft verlangen, dass sie bekapiert, wenn mein Ziel ist, sämtliche Einrichtungen, Hilfseinrichtungen, sanitär, elektrisch, maschinell, Wasser und so weiter, die sind von mir zu betreuen, dann ist es mir scheißegal, wann er die Schraube ölt. Und dann ist es mir piep egal, ob er das monatlich macht, diese Locus, Siphons und so weiter und so weiter. Wenn das nicht geht, greife ich ihm an und haue ihn einer auf den Zylinder. Wenn er das 4-5 Mal nicht gemacht hat, muss ich ihm einen neuen holen. Ja? Aber das ist ein Unsinn, eine 17 Seiten lange Stellenbeschreibung. Und zu diesem Zwecke habe ich mir die nämlich geben lassen. Die hält alleine zwei Seiten in schöner verbaler Beschreibung, wem der Mann untersteht. Das ist weiter gar nichts als eine schöne Romanübersetzung vom Organisationsplan, von der Kästchenform in die verbale Umschreibung. Das dauert zwei Seiten. In der typischen Harzburger Terminologie, da lautet es, in Linienfunktion unterstehen Sie dem Sektorenchef, Personal und Anlegen, und der Neuentrennung sowie dem Sektorenchef, Personal unterstehen Sie Linienfunktion bei Überzeit, bewilligen richtigen Überzeit, Kompensation. Ich kann Ihnen sagen, das Ding hat er noch nie gelesen. Man kommt in Staatsfunktion unterstehen Sie und in Dienstleistungsfunktion unterstehen Sie. Das sind sogar drei Seiten, sehen Sie, in Dienstleistungsfunktion. Das sind die größten Bluff-Ausdrücke, die es überhaupt gibt, ob Linien, Stabs- und Dienstleistungsfunktion. Das ist ein solcher Krampf, kann ich Ihnen sagen, das hat überhaupt keinen Sinn, das begreift keiner, die da oben auch nicht. Das kann ich nämlich ganz anders umschreiben. Wenn jemand Entscheidungsbefugnis hat, ist es eine Linienfunktion. Wenn er jemanden berichten muss, ist es eine Staatsfunktion. Und die Sekretärin, die Kaffee kochende Tipps, das ist die Dienstleistungsfunktion. Und die Fußfahrer ist auch Dienstleistungsfunktion, das ist eine Konzession von Professor Höhn, weil man nämlich sonst normalerweise nach seiner Terminologie die Putzfahrt zu den Städten rechnen müsste, das haben wir in die Dienstleistungsfunktionen eingeführt. Ja? Städte sind nämlich Assistenzfunktionen und die Weißkittel, die Akademiker, die in den Staatsstellen sitzen, nicht mit Putzfahren gleichzustellen, die nämlich auch nur eine Assistenzfunktion haben und keine Linienfunktion haben, die sind dann die Dienstleistungsfunktionen. Wenn nachher noch jemand sich aufregt, wenn die Putzfahren auch mal einen höheren Prestige-Status bekommen, dann wird noch eine andere Funktion da oben eingeführt. Die sind ja erfinderisch. So, nun, bei der Stellenbeschreibung, damit dieser ganze Wischiwaschi, meine Herren, von 17 Seiten endlich mal ein Ende hat, ja, deswegen klappt das nämlich nicht, kann ich hier den ganzen Senf von verbaler Umschreibung weglassen und hefte den Organisationsplan hier an. Dadurch spare ich drei Seiten hier. Den Organisationsplan muss ich sowieso haben. Mache ich ein paar Durchschläge mehr. Ich kann hier noch, um den ganzen Quark hier von Informationsregeln, die ich nämlich in 40, 50 Stellenbeschreibungen wiederholen muss, auch erledigen, indem ich wie nennt man das, Diagramme, das sage ich Ihnen morgen, anhängt. Und so kann ich Stellenbeschreibungen machen von einer einzigen Seite und die funktionieren tausendmal besser als Stellenbeschreibungen mit 17 Seiten. Das ist der Sinn. Die Führungsrichtlinien, das ist ein weiterer Trick. Viele Firmen nehmen nur Stellenbeschreibungen und keine Führungsrichtlinien. Die können nicht umhin, da werden die Stellenbeschreibungen länger oder kürzer. Was meinen Sie, wenn Sie keine Führungsrichtlinien haben?
Länger.
Wird länger, weil ich alles immer wiederholen muss in jeder Stellenbeschreibung, was jede Führungskraft alleine machen muss. Nämlich, da steht zum Beispiel drin, dass die Personalmeldungen jeden Tag von den Vorgesetzten um 10 Uhr an die nächste Stelle gegeben werden müssen. Dass die Vorgesetzten ihr Personal zu kontrollieren haben. Das muss ich in jede Stellenbeschreibung reinschreiben. Das tue ich alles rausziehen und gebe das in die Führungsrichtlinien hinein. Und die Führungsrichtlinien enthalten eine verbale Beschreibung aller der Dinge, die alle im Unternehmen tun müssen. Und die Stellenbeschreibung enthält nur das Spezielle, was an der bestimmten Stelle getan werden muss. Als Abschlussbeispiel, wenn Sie sich im Straßenverkehr bewegen, müssen Sie zwei Dinge im Auge haben. Einmal Ihr Ziel. Scheinbar fährt jeder kreuz und quer in der Stadt herum. Wenn man den Straßenverkehr von oben mal beobachtet, denkt man, die sind alle verrückt und müssen doch jeden Moment zusammenstoßen. Dabei ist es nicht so. Die 100.000 von Verkehrsteilnehmern haben jeder ein Ziel. Jeder will zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sein. Stimmt's oder stimmt's nicht? Das ist sein Stellenziel. Das ist seine Stellenbeschreibung. Hier gibt es ja keine schriftliche Stellenbeschreibung, die hat er so im Kopf, weil die ja sich ändern kann. Im Betrieb hat jeder Mitarbeiter ein bestimmtes Ziel, das er für die Organisation erbringen muss. Der Kontokorrentbuchhalter muss als einziger im Unternehmen dafür sorgen, dass die Rechnungsbeträge, die in Form von Kundenrechnungen draußen bei der Kundschaft stecken, dass die zum richtigen Zeitpunkt, zu den richtigen Konditionen eingegangen sind, dass nicht also ein Kunde statt 30 Tage Zahlungsziel netto 90 Tage Zahlungsziel mit 5% Kontonummer macht. Dafür muss er aufpassen, dass er nämlich die Liquidität des Unternehmens mit erhält. Das ist die Kontokorrentbuchhalter Zielsetzung und Aufgabe. Und da hat er einen ganz kleinen programmierten Arbeitsablauf, der in seiner Stellenbeschreibung steht. Den hat nur er im Unternehmen. So ist es beim Autofahren. Jeder hat an der Stellenbeschreibung ein Ziel, wo er hin will. Was muss der Autofahrer noch beachten? Die Verkehrsregeln, das sind die Führungsrichtlinien. Und die Führungsrichtlinien gelten für alle. Wenn 100.000 Leute in Wiesbaden im Verkehr sich befinden, hat jeder ein anderes Ziel. Theoretisch gesehen jetzt mal. Wenn jetzt 500 Leute zu Kalle fahren, haben wir 500 das gleiche Ziel. Aber es könnte theoretisch sein, dass jeder ein anderes Ziel hat. Aber alle 100.000 müssen die Verkehrsregeln beachten. Ist das klar? Und wer sich gegen die Verkehrsregeln verstößt, der muss mit Sanktionen rechnen, der erzeugt nämlich Reibereien. Und wer sich im Betrieb gegen die allgemeinen Führungsrichtlinien verstößt, erzeugt Reibereien, erzeugt Zusammenstöße mit den anderen, erzeugt Verluste, erzeugt zeitliche, finanzielle Verluste, erzeugt Leerlauf und erzeugt eventuell sogar Doppelarbeit. Alles ist der Gewinnsituation und dem Betrieb und der Teamarbeit abträglich. Deshalb macht man auch diese Führungsrichtlinien, die jeder im Unternehmen zu beachten hat. Aus diesem Grunde ist Stellenbeschreibung und Führungsrichtlinie gemeinsam zu beachten. Und das ist mit einer der wesentlichsten Führungsrichtlinien. Und in diese Stellenbeschreibung wird jetzt eingebaut der Informations- und Kontrollregelkreis. Und das machen wir morgen. Ich danke Ihnen für heute, dass Sie mir so zugehört haben.